Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt zu einem Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Und der zweite Vers dann, den werde ich nicht sprechen, aber ich möchte ihn trotzdem nennen. Da heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich möchte noch kurz mit uns reden. Jesus, der du bist alleine Haupt und König der Gemeinde, segne mich, dein armes Glied. Wollst mir neuen Einfluss geben, deines Geistes dir zu leben, stärke mich durch deine Güte. Amen. Während meiner theologischen Ausbildung war ich mit einem durchgeknallten Typen im Zimmer. Man könnte auch sagen, einem Chaoten. Wann immer es einen peinlichen Anlass gab, er war beteiligt. Das möchte ich jetzt gar nicht näher ausführen. Eines Abends stand er vor mir in einer Mönchskutte, so mit Faschingverkleidung und so. Und ich sage, geht's noch? Und er sagt, ich gehe jetzt in unsere Seminarkirche und da werde ich mich vor dem Altar niederknien und mich Gott hingeben, Jesus mein Leben weihen. Wünsche dir Gottes Segen. Mach's gut. War jetzt schon fast 30 Jahre her. Wenn ich dem heute begegne, der hat nach seiner theologischen Ausbildung eine Arbeit unter Motorradfahrern bekommen. Aber ist da richtige Pionierwege gegangen. Und später wurde sogar Bibelschullehrer. Und heute Pastor in einer tollen Gemeinde. Beim Nachdenken über diesen Vers und über das Erlebnis damals muss ich sagen, ich glaube, dieser Jesus, der nimmt es ernst, wenn Menschen ihr Leben ihm weihen. Und seien es noch so Chaoten, noch so durchgeknallten Typen. Der Anton Haar und ich, wir gehören ja zur UNG, der ehemaligen China-Inland-Mission. 1865 hat dieser junge Missionararzt sich riesig aufgeregt, dass es keine Organisation gab, die im Ausland der damaligen Zeit nach seiner Auffassung sinnvoll missioniert. Er war viele Jahre in China gewesen, kam dann zurück für so einen sogenannten Heimataufenthalt und eines Sonntagsmorgens hielt es im Gottesdienst nicht mehr aus. Er sagte, hier in England, in diesem Gottesdienst, da singen hunderte Leute Anbetungslieder. Und im Innern von China wohnen Millionen von Menschen, die nicht mal den Namen dieses Königs kennen, von dem wir eben gesungen haben. Und da ging er an den Strand von Brighton, fiel auf die Knie und weihte sich in seinem Leben diesem Gott. Er sagte, wenn du mich gebrauchen willst, wenn ich um deinetwillen etwas tun soll, was selbst mein eigenes Vermögen übersteigt, will ich es trotzdem tun und vertrauen auf dich. Ich will dir zur Verfügung stehen. Und am folgenden Tag ging er zur Bank mit all dem Geld, das er hatte, 10 englische Pfund, und hat ein Konto gegründet. Und man sagte, ja, wie soll es heißen? Und er sagte, China-England-Mission. Und es war vor 150 Jahren hier seine Geschichte, Herzen Taylor, ein Mann, der Gott vertraute. Und wenn man dann zurückschaut, was aus diesem Leben geworden ist, zahllose Gemeinden heute, verschiedener Richtung geht auf diese Bewegung zurück. Und in diesem Jahr gibt es noch eine Konferenz hier in Deutschland mit Verantwortlichen verschiedener Kirchen und Organisationen, wo man überlegt, wie können die chinesischen Christen beteiligt werden am weltweiten Missionsauftrag. Weil es dieses Jahr Jubiläum ist, erzähle ich von diesem Hudson Taylor und von diesem Bibelvers. Und am Ende von diesem Gottesdienst oder mit dieser Predigt möchte ich Sie einfach einladen, fragen, ob Sie Ihr Leben auch so diesem Jesus zur Verfügung stellen möchten. Und werden Gebet beten, und wenn Sie möchten, dürfen Sie das nachsprechen, ähnlich wie dieser Hudson Taylor am Strand von Brighton vor 150 Jahren oder wie mein Studienkollege in seiner Lebensgute. Zum Römerbrief, zu unserem Abschnitt. Der Apostel Paulus will die Gemeinde in Rom für die Mission in Spanien gewinnen. Das ist sein erklärtes Ziel. Wie macht er das? Er schreibt die ersten 8 Kapitel, wo er, man nennt es den dogmatischen Teil, wo es um die Lehre geht, wer Gott ist, wie Gott ist. Zentrale Abschnitte aus Gottes Wort. Martin Luther fand durch den Römerbrief zum Glauben, Augustinus und viele andere sagen, das ist das teuerste Stück des Neuen Testaments, welches nicht nur wert ist, täglich gelesen zu werden, sondern auch auswendig gelernt. Kennt jemand von Ihnen den Römerbrief auswendig? Nee. Könnte ja eine Perspektive sein. Ich habe jetzt einmal einen getroffen, der hat den tatsächlich schon mal auswendig. Zentrale Abschnitte, Verse unseres Glaubens. Dann in Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefs, da geht es um den geschichtlichen Teil, um Gottes Weg mit Israel. Und dann Kapitel 12, von Kapitel 12 bis 16, geht es um die Ethik, um das Leben des Christen. Wie lebe ich als Christ an meinem Ort, in meiner Gemeinde, Umgang mit meinen Begabungen, Christ und Staat und so weiter. Die Bezüge des Lebens. Und dieser ethische Teil, der beginnt eben mit unserem Bibelvers Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt zu einem Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Ich ermahne ist ja nicht so ein positives Wort. Ich weiß nicht, was ihr so denkt. Ich freue mich, seid ihr die Konfirmanden hier. Super, schön, dass ihr da seid. Und auf der anderen Seite, jawohl. Genau, da gibt es ja manchmal so die Mütter, die ermahnen auch so. Wasch dir die Ohren, was weiß ich denn alles. Und das ist in der Regel nicht so ganz angenehm. Die Erwachsenen, die bekommen manchmal Briefe, da steht Mahnung drauf. Das löst ähnliche Gefühle aus. Wenn man aber im Neuen Testament schaut, dieses Wort, das da steht, Kaleo, das hat aber dort einen positiven Klang. Im Sinne von ermutigen, jemand für etwas gewinnen. Klingt sogar das Wort trösten. Also wenn dort steht, ich ermahne euch, da heißt es wirklich, ich würde euch gern umarmen und sagen, komm, lasst uns das gemeinsam tun. Ich ermahne euch, liebe Brüder. Ein paar Verse weiter werden dann auch ganz konkret die Schwestern angesprochen. Von daher wissen wir, wenn die Bibel von Brüdern spricht, dann sind jetzt nicht nur die Männer hier in der Gemeinde gemeint, sondern die Frauen in selber in der gleichen Weise. Also ich ermahne euch, ich ermutige euch, ihr lieben Schwestern und Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Das ist so ein kleiner Einschub durch die Barmherzigkeit Gottes, wo man in der Gefahr ist, den so schnell zu überlesen bei all dem, was da noch kommt. In Kapitel 8, 1 bis 8 hat der Apostel gezeigt, was es heißt, dass Gott barmherzig Gott ist. Kapitel 2, Vers 4 wird herausgestellt, dass Gott gütig ist. Kapitel 4, Vers 5, dass er Gottlose gerecht macht. Kapitel 5, Vers 8, wie uns gehört, Wochenspruch für diese Woche. Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist. Kapitel 6, 23, dass er ewiges Leben gibt. Das Kapitel 8, dass seinen Kindern alles zum Besten gibt. Und so, dass nichts uns von seiner Liebe scheiden kann. Und so weiter und so weiter. Der Gott, von dem wir reden, ist ein barmherziger Gott, der sich nach seinen Menschen voller Liebe sehnt. Ich bin schon manchen Christen begegnet, die viel Anerkennung bekamen in der Gemeinde durch die viele Arbeit, die sie geleistet haben. Ich bin auch schon vielen begegnet, Christen, die innerlich zerbrochen sind, als sie nichts mehr leisten konnten. Wo man gemerkt hat, dass ihr Wert doch von dem abhängig war, was sie geschafft haben, was sie getan haben. Apostel sagt dann in Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Übernehmt nicht die Leistungsprinzipien dieser Welt in eurem Glauben. Gebt euch Gott hin, nicht um Pluspunkte zu sammeln, um besonders fromm zu werden, um seine Anerkennung zu finden und die andere. Nein, Christus hat euch schon angenommen. Er ist euch barmherzig. Ganz gleich, wie ihr seid, was ihr tut. Und wenn es dann jetzt in den folgenden Versen darum geht, das Leben hinzugeben, dann möchte ich das an dieser Stelle nochmal festhalten. Unser Gott ist ein barmherziger Gott. Gott der Liebe ist der voller Barmherzigkeit, mit Augen voller Barmherzigkeit auf dich schaut, dich gewinnen möchte, der dich ermutigen möchte zu einem Leben mit ihm. Ich ermahne euch, liebe Schwestern und Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt zu einem Opfer. Das Wort Leib ist uns ja geläufig. Es meint aber nicht nur unseren menschlichen Körper, was biologisch erfassbar ist, sondern all das, was dazugehört, mit seinen Empfindungen und Bedürfnissen. Der lebendige Gott möchte uns ganz haben, eingeschränkt mit unseren Träumen und Wünschen. Man könnte sagen, ich ermutige euch, liebe Geschwister, dass ihr eure Leiber vollkommen leidenschaftlich zum Opfer hingebt. Lückenlos, mit Haut und Haar, vom Wirbel bis zur Zähne, bis aufs Messer. Vorbild ist Jesus, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Das Baby, diese Welt, und dann bis zum Kreuz auf Golgatha. Psalm 51, Vers 11, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, hingegeben hat, und den Übeltätern gleichgerechnet hat. Ich habe mal gelesen von William Booth, das war der Gründer der Heilsarmee. Heute vielleicht in Deutschland gar nicht mehr so bekannt, aber im vorletzten Jahrhundert war das so eine richtige Powerbewegung, die in kurzer Zeit die Bedürfnisse der Zeit sich angenommen hat und den Menschen Und in vielen Ländern der Fuß fasste, der William Booth hatte eine Bewegung geschaffen, die sich sehr schnell verbreitet hat, wo man sagen könnte, das war so eine christliche Erfolgsstory. Eines Tages kam ein Journalist zu ihm und sagte, William Booth, verraten Sie mir das Geheimnis Ihres Erfolgs. Und William Booth sagte, es gibt Leute, die mehr Verstand besitzen, als ich, bessere Möglichkeiten hatte, als ich Ausgangsposition ins Leben. Doch Gott schenkte mir einen Blick für das, was er in diesem verkommenen London tun wollte. Und ich beschloss, ihm all das hinzugeben, was an William Booth. Der Journalist sagte, das ist ein lebendiges Opfer. Und die Welt konnte es sehen. Was ein Opfer ist, das wussten die Christen in Rom natürlich auch. Aber im Gegensatz zu dem herkömmlichen Opfer dient das Opfer der Hingabe des Leibes nicht der Sühnung oder Erlösung. Das hat der Jesus schon vollbracht. Er versöhnte uns mit seinem Leib, das durch den Tod. Dieses Opfer ist dankbares Erwidern der Barmherzigkeit Gottes, das sich dann in der Hingabe äußert. Dieses Opfer soll lebendig sein. Bei Juden und Christen, bei Juden und Heiden wurde das Opfertier durch die Schlachtung, durch die Tötung zum Opfer. Das lebendige Opfer wird nicht in einer besonderen Zeremonie dargebracht, wie die levitischen Opfer. Der Christ lebt, ist deshalb ein lebendiges Opfer durch seinen Lebenswandel. Es soll heilig sein, weil es für den heiligen Gott bestimmt ist. Und wohlgefällig, weil es nicht an besonderen Tagen geopfert wird, sondern immer. Seit vielen Jahren lese ich Geschichten von Menschen, durch die Gott in besonderer Weise gehandelt hat. Man nennt es im christlichen Sprachgebrauch Erweckung. Also wo Menschen wirkten, ihren Glauben lebten mit großen Auswirkungen. Rielingshausen, nicht allzu weit von hier, da im Gottwartal, wo Ludwig Hofanger war. Und viele Menschen damals einen Anschluss bekamen ans Evangelium. Seine Bücher werden nach 300 Jahren immer noch gedruckt. Oder ich habe Geschichten gelesen von Wales in England, wo es heute Dörfer gibt mit 17 Kirchen, die in früheren Zeiten gefüllt waren, wo Handwerker nachmittags ihre Frauen in der Kirche suchten und sie immer fanden. Den Schultern nach vorne liefen, um ihre Frau zu finden, dass sie heimkommt, ums Mittagessen zu kommen. Und ähnliche Geschichten gab es in Ostafrika, in China. Und das Interessante, ich habe mir bei all den Biografien und Geschichten, die ich gelesen habe, immer eine Bibelstelle angestrichen. Verrückterweise, es kam immer Römer 12, Vers 1. Wenn Menschen sich Gott zur Verfügung stellen, dann handelt er. Ganz gleich, wie chaotisch sie sein mögen. Diese China-Inland-Mission ist in kurzer Zeit schnell gewachsen und schon 30 Jahre später gab es mehr evangelische Missionare und Missionarinnen der China-Inland-Mission als die 300 Jahre davor und es wurden neue Mitarbeiter gesucht. Es gab damals einen großen Aufruf von diesem Gründer Hudson Taylor, er sucht 100 neue Mitarbeiter und er hat dort ein Adjektiv angegeben, wie die sein sollen. Und sagen heute vielleicht besonders begabt oder mit Abitur oder fähig wie Beate Herr Chinesisch zu lernen oder andere Dinge. Aber er schrieb, ich suche 100
Gott geweihten Menschen. Das war die einzige Anforderung, die er hatte. Weil er wusste, wenn Menschen Gott zur Verfügung stellen, dann handelt er. Und dann passieren Dinge, die seinem Namen Ehre machen, auch wenn es manchmal ganz im Kleinen sein mag. Gott sucht nach Leuten, die ihm zur Verfügung stehen. Geschichte zum Schluss. Ein Maharaji in Indien zieht durchs Land. An einer Straße sieht er einen armen Mann sitzen. Er geht auf diesen armen Mann zu und bittet ihn um Reis. Der arme Mann ist empört und sagt, was? Der Reiche kommt zu mir und will von mir noch Reis. Was bildet er sich ein? Und dann greift er in seinen Beutel und nimmt einen Reiskorn raus und gibt es dem Maharaji. Der Maharaji nimmt dieses Reiskorn, drückt es an sein Herz und gibt ihm ein Reiskorn und puren Gold. Dieser arme Mann arbeitet sich bis zum Ende seines Lebens, dass er diesem Maharaji mit seinem Beutel Reis gegeben hat. Wir dürfen entscheiden, heute, was wir unserem Gott geben. Ich habe jetzt ein Bild von dem Strand von Brighton, wo immer noch das Wasser rauscht, wie damals. Ich habe auch noch ein Video, wo man sieht, wie das Wasser rauscht. Das lassen wir jetzt. In dem Gebet von den Eremiten, Charles de Foucault, der das gebetet hat. Oh, wir hören sogar im Hintergrund. Das war natürlich auch schön. Und ich, wir lassen jetzt einfach eine Zeit der Stille, vielleicht eine Minute oder so, und dann würde ich dieses Gebet vorlesen. Und wenn Sie möchten, dann dürfen Sie es von Herzen mitbeten. Es gibt Leute, die sagen, mir ist das so wichtig, da stehe ich jetzt dazu auf. Fühlen Sie sich frei, dieses Gebet zu sprechen. Genau, das ist der Strand von Breiten. Also hier jetzt kurze Zeit des Friedens. Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an, wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt. So sehe ich nichts
deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, in der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe. Und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben. Mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, in einem grenzenlosen Vertrauen.